Noch bevor der Zweite Weltkrieg ausbrach, schrieb eine gewisse Nora Wallen, also W-A-L-N, ein Buch, in welchem sie Hitler und sein Naziregime entlarvte. Nun, das Manuskript, es hieß Der Griff nach dem Sternen, so hieß das Buch, wurde auf dem Weg zum amerikanischen Verlag von deutschen Postbeamten abgegriffen. Und die Frau Wallen, die floh nach London und schrieb das Buch noch einmal aus dem Gedächtnis und sendete Kopien an Heinrich Himmler, der damals die Kontrolle über die Polizei, die Wehrmacht und die Konzentrationslager innehatte. Himmler seinerseits rächte sich dadurch, dass er 7 ihrer Freunde ins Gefängnis steckte, die ebenfalls gegen die Nazis eingestellt waren. Frau Wallen kam wiederum in 1939 zurück nach Deutschland und bot ihr eigenes Leben im Tausch gegen diese Freunde oder die Freiheit ihrer Freunde an. Himmler seinerseits soll gesagt haben, er sei bereit, alle Gefängnisse Deutschlands zu entleeren, wenn Frau Wallen ein Buch schreiben würde, in dem sie Hitler positiv darstellen würde. Nun, Frau Wallen lehnte dies natürlich ab mit den folgenden Worten: Ich bin bereit, mein Leben aufzugeben, aber ich bin nicht bereit, meine Überzeugungen aufzugeben. Nun, dieses Beispiel zeigt uns, was wahre Standhaftigkeit ist. Eine Standhaftigkeit, die in einer festen Überzeugung wurzelt. Und was ist doch das heute für ein Jammer, dass die allgemeine Christenheit keine solche Überzeugung mehr zu haben scheint. Ich rede hier von der allgemeinen Christenheit, angefangen bei den Staatskirchen und den Evangelikalen, dem allgemeinen Evangelikalismus. Ich rede nicht hier von Menschen, die treu das Wort verkündigen oder der Bibel festhalten. Ich rede von der allgemeinen Christenheit, der allgemeine Evangelikalismus. Um sich darüber ein Bild zu machen, kann man sich nur mal ein Idea-Spektrum-Heft zur Hand nehmen und sehen, wie viel ökumenische Dinge darin besprochen werden, wie viel Bibelkritik wir finden in heutigen Institutionen, selbst von sogenannten freien evangelikalen Gemeinden, bei den Baptisten und bei anderen. Bibelkritisches Gedankengut dringt überall ein. Man ist nicht mehr bereit, für eine bestimmte Lehre oder eine bestimmte Überzeugung zu sterben. Stattdessen versucht man heute, Menschen zu unterhalten. Die Kirchen und Gemeinden sind eigentlich zu Entertainment-Centern verkommen. Manche von ihnen, gerade in Staatskirchen, gibt es Discos, es gibt Bars, es gibt alles Mögliche, was heute unternommen wird, um die Menschen irgendwie in diese Gebäude zu locken. Andere wiederum setzen auf Religiosität und Spiritualität heutzutage. Sie reden von sogenannten inspirierenden Gottesdiensten. Was sie aber damit meinen, ist eine Darbietung, welche die Sinnlichkeit und die Fleischlichkeit von Sündern ansprechen soll. Und das Schlimmste dabei ist, Lehre und Predigt nehmen meist einen sehr kleinen, wenn auch überhaupt einen Platz ein. Bloß keine absoluten Aussagen. Bloß nicht sagen, dass es nur eine Wahrheit gibt, dass Jesus der einzige Weg ist. Wir wollen ja eine postmoderne Kirche sein. Wir dürfen nicht so hart predigen und ständig von Sünde reden. Und wie verweichlicht und verweltlicht ist doch die christliche Szene heutzutage. Man muss sich nur mal ein bisschen umschauen auf dem Internet, auf verschiedenen Webseiten von Gemeinden oder auch von allgemein christlichen Institutionen, was alles unternommen wird heute mit dem christlichen Anstrich. Wir sind zu einer Generation von geistlichen Waschlappen verkommen. Wir haben keine Disziplin mehr, keine Heiligung, Verweltlichung, angepasstes Warmduschertum, könnte man sagen. Die Gemeinde richtet sich nur noch auf emotionale Bedürfnisse aus, auf das, was die Menschen wollen, auf das, was die Sünder hören wollen, auf das, was den Menschen in den Ohren kitzelt. Aber wisst ihr nicht, dass harte Predigten weiche Herzen produzieren und weiche Predigten harte Herzen? Das ist das Problem. Wir denken, wir tun den Menschen einen Gefallen, wir tun ihnen keinen Gefallen. Wir brauchen eine neue Reformation in diesem Land. Eine Reformation der Standhaftigkeit, der christlichen Standhaftigkeit. Eine Standhaftigkeit, die sich für Lehren und Wahrheiten des biblischen Christentums einsetzt und ausspricht. Egal, was es kosten möge. Egal, was die Menschen denken. Das interessiert keinen. Aber Gott interessiert es, ob wir sein Wort verkündigen. Wir brauchen wieder Menschen wie einst Martin Luther. Nun, Martin Luther ist für mich ein außergewöhnliches Beispiel eines wahren, standhaften, mannhaften Predigers. Er wurde durch nichts und niemanden eingeschüchtert. Er war fest. Er harrte aus. Und wir kennen alle den Mann, einige von uns waren sicherlich auch schon in Wittenberg, das ist nicht weit weg von hier, von Berlin. Er wurde am 10. November 1483 in Eisleben geboren. Er sollte Anwalt werden, wurde aber Mönch, weil er von einem Gewittersturm verängstigt ein Gelübde an die heilige Anna abgab. Dadurch wurde er mit seiner Unfähigkeit aber konfrontiert, indem er Mönch wurde. Er merkte, ich kann diesen Standard, den Gott an mich heranhält, ich kann nicht heilig leben, das geht nicht, ich schaffe das nicht, ich verzweifle. Und es ließ ihn nicht mehr los. Mittlerweile war er Lehrer der Theologie und Priester, er wurde aber auch nach Rom gesandt, aber da wurde er auch enttäuscht von der großen Unmoral der Kirche. Der Johannes Staupitz, der hat ihn als erstes auf die souveräne Gnade Gottes aufmerksam gemacht. Aber auch da gab es noch keinen Durchbruch in seinem Leben. Und schließlich kam er nach Wittenberg, um dort Theologie zu unterrichten. Er lehrte durch die Psalmen, den Römerbrief und vieles mehr. Aber die Frage blieb bestehen für ihn. Wie kann ein sündiger Mensch jemals vor Gott gerecht sein? 1517 ließ er sich auf den Streit über die Ablässe ein, was zu den 95 Thesen an der Wittenberger Schlosskirche führte. Wir können uns sicher daran erinnern. Und als sich nun der Papst einschaltete und Luther immer mehr ins Kreuzfeuer geriet, kam der Durchbruch. Er studierte Römer 1, Vers 17. Und er verstand, dass die Gerechtigkeit Gottes in diesem Vers nicht die sich rächende Gerechtigkeit Gottes ist, die den Sünder verurteilt, sondern die äußere Gerechtigkeit, die dem Sünder zugeschrieben wird durch den Glauben an Jesus Christus. Das war revolutionär, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Dies war der Durchbruch. Von da an war Luther nicht mehr zu stoppen. Und die Reformation auch nicht. Luther legte sich sogar mit dem Papst an. Er widersprach einem päpstlichen Edikt, in dem er 3 polemische Traktate schrieb, um den Papst herauszufordern und zu korrigieren. Man muss sich das mal vorstellen. Der Papst galt als die unfehlbare Person damals. Er war der Machthaber des politischen sowie auch des religiösen Machtapparats. Und Luther legt sich mit ihm an und wagt es auch noch, ihn zu korrigieren. Man muss sich das mal vorstellen. Schließlich verfasste Luther auch die Bittschrift an den christlichen Adel der deutschen Nation. Er protestierte, daher übrigens der Ausdruck Protestant, ja, wir protestieren gegen die katholische Kirche. Nur so zum Thema, die Protestanten und die Katholiken alle in einem Boot, das ist absoluter Quatsch, weil wir protestieren ja eben gerade gegen die Katholiken. Aber heute protestiert eben niemand mehr, heute sind wir alle weich gewaschen und sagen deshalb nichts mehr. Aber er protestierte und wetterte gegen den Papst und seine Priester. Schließlich wurde er nach Worms vorgeladen, wo er von einer grimmigen Horde der politischen und kirchlichen Größen seiner Zeit heiß empfangen wurde. Er sollte alle seine Werke widerrufen. Nachdem er einen Tag Bedenkzeit hatte, machte er wohl eine seiner berühmtesten Aussagen, und ich zitiere hier aus einem Buch. Zitat: Wenn ich nun von der Wahrhaftigkeit der Schrift und der klaren Vernunft überzeugt bin, denn ich traue weder dem Papst noch dem Kirchenrat alleine, weil nun bekannt ist, dass sie oft geirrt und sich widersprochen haben, so bin ich an die Heilige Schrift, die ich zitiert habe, gebunden und mein Gewissen steht unter dem Gehorsam des Wortes Gottes. Ich kann und will nichts widerrufen, weil es weder richtig noch sicher ist, sein Gewissen zu missachten. Ich kann nicht anders, so wahr ich hier stehe, möge Gott mir helfen. Amen. Aber die Frage bleibt bestehen. Was trieb einen Mann wie Martin Luther an? Was machte ihn zu diesem Werkzeug in Gottes Hand, um die Reformation herbeizuführen? Nun, nebst sicherlich anderen Eigenschaften, die er und andere Reformatoren hatten, war es bei Luther eine sehr auffällige Sache, ein unerschrockenes und absolut felsenfeste Standhaftigkeit in seinen Überzeugungen über das Wort Gottes, die Bibel. Martin Luther war ein Mensch, der die Wahrheit liebte und predigte. Er nahm kein Blatt vor den Mund. Er hatte ein Rückgrat. Er hatte die feste Überzeugung, dass das Wort Gottes, die Bibel, die Wahrheit ist. Nicht eine von vielen Optionen. Es ist die Wahrheit. Es ist die einzige Wahrheit. Es gab nichts zu rütteln. Wie bei Frau Wallen. Er war bereit, sein Leben aufzugeben, aber nicht seine Überzeugungen. Luther predigte laut und überzeugt, autoritativ und ohne Widerspruch zu dulden. Luther war die Überzeugung der Überzeugung, dass jeder Prediger furchtlos und ohne Zurückhaltung predigen soll. Warum? Es ist die Wahrheit, es ist das Wort Gottes. Mit klarer und lauter Stimme, das gefällt mir, soll er die Wahrheit verkündigen. Ich zitiere nochmal Luther hier, Zitat. Er soll seinen Mund auch energisch und zuversichtlich öffnen, um die Wahrheit zu predigen, die ihm anvertraut worden ist. Er soll nicht leise oder undeutlich reden, sondern seine Botschaft furchtlos und nicht schüchtern verkündigen. Stellt euch das mal vor, wenn ein Prediger kommt und okay, jetzt hört mal gut zu, ich mache euch jetzt einen Vorschlag, was ihr heute machen sollt. Das ist Unsinn. Das ist nicht Verkündigung des Wortes. Ihr sollt das tun, und zwar jetzt und sofort. Tut Buße, kehrt um. Das ist wahre Predigt. Okay? Und das sagt Martin Luther. Er sollte ehrlich reden, ohne jemanden schonen zu wollen. Lasse es treffen, wenn es wolle. Das ist so wichtig. Mir ist egal, wenn es trifft hier drin. Wenn es euch trifft, wenn es euch verärgert, gut, dann habe ich meinen Job gemacht. Wenn es euch freut, wenn es euch auferbaut, wenn es euch belehrt, wenn es euch geistig zum Wachstum bringt, wunderbar, dann habe ich meinen Job gemacht. Aber wenn es nichts bewirkt bei euch, wenn ihr einfach da seid und denkt, oh, das war so langweilig, dann war es nicht gut. Dann habe ich dieses Wort gepredigt. Er lasse es treffen, wenn es wolle, sagt Luther. Es ist ein großes Hindernis für einen Prediger, wenn er sich umschaut und darum sorgt, ob die Menschen seine Worte nun hören wollen oder nicht. Belegt euch mal die heutige pragmatische Bewegung, die heutige besucherfreundliche, was machen die Leute? Genau das. Und Luther sagt, genau das sollen wir nicht tun. Genau das sollen wir nicht tun. Ob sie ihm gar Unbeliebtheit bringen oder in Gefahr stürzen könnten? So wie er erhaben in einer Menschenmenge steht, so kann auch seine Rede erhaben und furchtlos sein, auch wenn er viele unterschiedliche Gesichter und Menschen sieht. Er sollte kein Blatt vor den Mund nehmen. Zitat Ende. Und dies, meine Lieben, ist die Problematik heute. Nicht nur Prediger, auch wir Christen haben uns weichspülen lassen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der alles toleriert werden muss. Und jede noch so abscheuliche Perversion muss toleriert werden heutzutage. Nur natürlich nicht die Christen oder das Christentum. Luther sagte auch, die Problematik bei kühnen Verkündigern ist nicht, dass sie oftmals missverstanden werden. Im Gegenteil, sie finden sich deswegen in Kontroversen verwickelt, weil ihre Absichten klar und deutlich zu verstehen sind. Merkt ihr das? Je klarer wir sind, desto anstößiger werden wir sein. Nicht nur als Prediger, sondern auch in der Gesellschaft. Je klarer wir sind, je klarer ihr seid, desto anstößiger werdet ihr sein in der Gesellschaft. Weil diese Welt, diese Gesellschaft um uns herum will alles hören, aber nicht Gottes Wort. Nur diejenigen, die von Gottes Gnade gezogen werden und hören wollen, die werden sich bekehren, Buße tun, umkehren und dem Herrn Jesus Christus nachfolgen. Nun, in unserem Text heute, im 2. Thessalonischer Brief, muss Paulus die Geschwister genau zu dieser Art von Standhaftigkeit auffordern. Paulus schreibt nun schon das zweite Mal an diese junge, unerfahrene, aber vorbildliche Gemeinde. Intensivere Verfolgung machte sich breit und verunsicherte die Gemeinde in Thessalonich, weil sie das Evangelium klar und deutlich verkündigten und jedermann verstand, was sie lehrten. Achtet euch mal in 1. Thessalonicher 1, Vers 8. Gehen wir mal ein bisschen zurück, ein bisschen hier. Ihr müsst da nicht hingehen, ich lese euch das nur vor. Das heißt hier, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. So, dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Er sagt mit anderen Worten, was ihr glaubt, habt ihr verkündigt, und zwar so, dass jeder versteht, worum es geht. Es versteht jeder, worum es geht. Wir brauchen nichts hinzuzufügen, sagt Paulus in 1. Thessalonicher 1, 8. Nun, das gefiel natürlich nicht allen, wie man sich das ja vorstellen kann. Und deshalb gab es Widerstände von den Juden einerseits damals und dann auch noch von den eigenen Landsleuten. Das können wir nachlesen in Apostelgeschichte 17, Vers 5, wo es einen Aufstand gab von den Juden, und dann in 1. Thessalonicher 2, 14, wo wir von den Leiden, die sie erfahren, lesen von ihren eigenen Landsleuten, also ihre eigenen heidnischen Genossen sozusagen, wurden zu ihren Feinden. Und dann machten sich unter den Thessalonischern drei Reaktionen breit. Und wir haben gesehen, der zweite Thessalonische Brief wurde geschrieben, um diesen drei Reaktionen irgendwie gerecht zu werden. Nachdem Paulus den ersten Brief geschrieben hat und die Verfolgung schon da war, wurde sie offenbar noch intensiver. Und deshalb hat er einen zweiten Brief geschrieben. Weil die Thessalonicher waren einerseits entmutigt, verwirrt, und sie wurden apathisch, das heißt gleichgültig. Einige waren einfach generell entmutigt. Und das haben wir im Kapitel 1 angeschaut, im 2. Thessalonischer Brief, Entschuldigung, im 2. Brief. Einige waren einfach entmutigt, weil sie womöglich unter der Last zusammenzubrechen drohten. Und dieses Thema spricht Paulus an. Bedrängnis kann unsere Stellung nicht rauben, sie bewirkt Wachstum, verstärkt unsere Hoffnung und verherrlicht Gott. Das war im Kapitel 1. Einige waren einfach gleichgültig und wollten sich irgendwie absondern, isolieren, irgendwo auf einen Hügel sitzen vielleicht und einfach auf Christi Wiederkunft warten, nicht mehr arbeiten, nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Dadurch wurden sie aber zu Faulenzern, zu Nichtsnutzen und lagen den anderen mitfühlenden Geschwistern auf der Tasche sozusagen, auf dem Portemonnaie. Und Paulus muss sie ermahnen in Kapitel 3, dazu werden wir noch kommen, zu diesem Kapitel, da sind wir noch nicht. Und sie waren verwirrt. Es gab Irrlehrer, es gab irgendwelche Leute, die eine Idee verbreiteten unter den Thessalonischen. Ja, ihr leidet so, weil der Tag des Herrn bereits da ist. Also mit der Endzeit hat es zu tun. Und wir haben das ausführlich angeschaut, die letzten paar Male. Die brauchten eine Auffrischung der Eschatologie, eine Warnung, eine Belehrung und eine Erinnerung an die Dinge, die Paulus ihnen bereits beigebracht hatte. Dass es nicht sein konnte, dass sie bereits in diesem Gericht waren, weil wenn sie in dieser Zeit waren, wo Gott wirklich seinen Zorn ausgießt, diese sogenannte Trübsalszeit, dann müsste man diesen generellen Abfall der Christenheit beobachten können und man würde den Antichristen sehen, diesen zukünftigen Herrscher, der die Welt unter sich vereinen wird und alle Menschen ins Verderben führen wird. Und letztlich Jesus kommt dann am Ende dieser Zeit wieder. Und Paulus bespricht das alles im Kapitel 2 und geht dann weiter. Aber aufgrund der Dinge, die sie jetzt wissen über die Endzeit, können sie standhaft sein. Aufgrund der Dinge, die sie gelernt haben von Paulus, wir wissen ja, dass Paulus seine Offenbarungen direkt von Gott hatte und dass diese Briefe hier absolute Wahrheit sind, dass die Dinge, die er gelehrt hat. Und deshalb dürfen sie jetzt ermutigt sein und standhaft sein. Und jetzt kommen wir zu diesem Text hier im 2. Thessalonicher Kapitel 2 ab Vers 13. Und hier verfällt Paulus jetzt wieder so in eine Art Gebet. Er betet, aber einerseits ermahnt er sie auch. Es ist so ein bisschen ein Gemisch. Lass uns diesen Text mal lesen hier. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Hier heißt es, wir aber sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk bis hierhin. Nun, wir sehen, wenn wir das ein bisschen betrachten hier aus der Vogelperspektive, auf diesen Text schauen, dann sehen wir, dass wir in Vers 15 diese Aufforderung bekommen, so steht denn nun fest. Dieser Vers nimmt Bezug auf das, was in Vers 13 und 14 gesagt wird, durch das Wort nun, steht nun fest, weil ihr die Dinge, die ihr in 13 und 14 lest, weil ihr das alles glaubt und wisst, steht nun fest. Und schließlich in Vers 16 heißt es, er selbst aber, und das verbindet den Vers 16 auch wiederum mit dem Vers 15 und beschreibt letztlich, wer die treibende Kraft hinter dieser Standhaftigkeit ist. Und deshalb behandelt der gesamte Abschnitt das Thema Standhaftigkeit. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Es ist zwar in der Mitte, wird es angesprochen, aber es ist irgendwie verbunden miteinander. Diese ganze, dieses Gebet, was aber auch eine gewisse Aufforderung beinhaltet. Also die Frage hier, wie können wir standhaft sein im Glauben? Was bedeutet das überhaupt, standhaft zu sein? Wer und was hilft uns dabei, wird hier beantwortet. Und diese Fragen wollen wir heute anschauen. Und deshalb finden wir in diesem Text heute, und ich habe es einfach mal mit drei gleichen Buchstaben, die drei Gs der christlichen Standhaftigkeit. Die drei Gs, das hat nichts mit der Verbindung zu tun, ja, mit dem mobilen Internet 3G, sondern die drei Gs der christlichen Standhaftigkeit, das nimmt auch Bezug auf die Buchstaben. Jedes Wort beginnt mit einem G. Ja, das ist ein bisschen einfacher für euch, um euch das zu merken. Das erste ist die Grundlage der christlichen Standhaftigkeit. Ihr könnt euch das später aufschreiben, aber wir gehen dann auch nochmal durch. Das zweite ist das Gebot der christlichen Standhaftigkeit und das dritte ist die Garantie der christlichen Standhaftigkeit. Also wir haben die Grundlage, das Gebot und die Garantie. Die drei Gs der christlichen Standhaftigkeit. Lasst uns das erste jetzt gemeinsam anschauen. Einfach diese Frage zu beantworten, wie können wir denn standhaft sein? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit wir standhaft sein können? Und wer garantiert unsere Standhaftigkeit? Lasst uns das erste anschauen, die Grundlage der christlichen Standhaftigkeit. Finden wir in den Versen 13 und 14. Ich lese uns das nochmal vor. Hier heißt es, wir aber sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Nun, die Grundlage, warum wir standhaft sein können, ist natürlich letztlich das Werk Jesu Christi und die Errettung durch das Evangelium. Diese Basis, die muss da sein. Paulus will hier aber nicht unbedingt eine theologische Abhandlung machen, ihr merkt das schon, sondern er gibt euch eigentlich vielmehr hier jetzt eine Vogelperspektive. Er sieht diese Dinge im Leben der Thessalonicher und setzt die auch im Kontrast mit denjenigen, die verloren gehen, die wir in Kapitel 2 am Ende in den letzten Versen hier beschrieben sehen. In Kapitel 2 heißt es zum Beispiel in Vers 11, darum wird ihnen Gott, also ihnen, das sind diejenigen, die verloren gehen, eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben. Das sind die Menschen, die letztlich auch auf die Lüge des Antichristen hereinfallen werden, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Wir aber sind dankbar für euch. Das ist ein Kontrast. Das sagt, ihr Thessalonicher, ihr gehört nicht zu diesen Leuten. Ihr seid nicht diejenigen, die verloren gehen, sondern ihr seid diejenigen, die eben gerettet seid. Und jetzt gibt er diese Vogelperspektive über den ganzen Prozess der Errettung. Er sagt ihnen eigentlich, wir sehen bei euch, dass ihr Errettete seid. Das hat er schon ein paar Mal angesprochen, auch im ersten Brief. Ihr habt keinen Grund, erschüttert zu sein, denn Gott hat euch ja gerettet. Und das heißt, er wird euch auch bewahren, er wird euch durchtragen. Deshalb ist das die Grundlage der christlichen Standhaftigkeit. Dafür sind wir sogar dankbar. Ja, wir fühlen uns schon unter einer Verpflichtung, ist ja eigentlich die Aussage. Wir fühlen uns verpflichtet zu danken dafür. Das ist so wunderbar. Und dies alle Zeit, denn ihr seid die vom Herrn geliebten Brüder. sagt er hier am Anfang von Vers 13. Geliebt drückt aus hier, dass Gott seine Liebe auf sie gesetzt hat. Also sie sind Geliebte, das ist passiv. Sie wurden von Gott geliebt. Diese Liebe ging nicht von ihnen aus. Das ist eine abgeschlossene Handlung hier, die ein bemerkbares Resultat in die Gegenwart zur Folge hat. Das ist die Verbform hier, die das ausdrückt. Also ihr wurdet geliebt und man kann das jetzt sehen, sozusagen. Ihr wurdet ein für alle Mal geliebt und das sieht man heute. Das Heil ist sicher und deshalb könnt ihr standhaft sein. Das kommt auch in den folgenden Beschreibungen zum Ausdruck. Der Grund für den Dank ist, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, sagt er hier weiter. Nun, hier gibt es eine kleine Textvariante. Einige Übersetzungen sagen auch, dass Gott euch als Erstlingsfrüchte erwählt hat. Und das scheint auch der bessere Text zu sein. Also es ist eher Erstlingsfrüchte und nicht von Anfang an. Das hat mit dem Griechischen zu tun, dass da ein bisschen ähnlich ist, die beiden Ausdrücke. Aber letztlich ändert es den Sinn der Textstelle überhaupt nicht. Er bedient sich hier einfach einer alttestamentlichen Symbolik, in der die ersten und besten Anteile der Ernte dem Herrn gegeben wurde. Ihr seid wie kostbare Erstlingsfrüchte, zum Beispiel Jakobus verwendet diese Symbolik auch. In Jakobus 1,18 sagt er, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge oder Erstlingsfrüchte seiner Geschöpfe seien. Ihr seid die kostbaren Erstlinge für Gott. Ja, sie waren eine relativ junge Gemeinde und eine der ersten Gemeinden. Es gab natürlich schon andere zu der Zeit, aber wir wissen, die Thessalonische war eine relativ frühe Gemeinde. Es sind Erstlinge. Das Verb für erwählen hier ist ebenfalls etwas ungewöhnlich. Paulus benutzt normalerweise ein anderes, zum Beispiel in Epheser 1,4. Aber hier benutzt er das ungewöhnliche aireo, was eher für sich selbst herausnehmen oder auch im Sinne von auswählen bedeutet. Also auswählen, fast wie eine Frucht auswählen. Zum Beispiel in Philipper 1,22 benutzt Paulus dieses Wort, wenn er sagt, ich weiß nicht, was ich wählen soll. Also wenn man so die Auswahl hat. Und interessant ist, dass dieses Verb auch einmal in den Schriften der Kirchenväter benutzt wird, um das Auswählen einer Frucht zu beschreiben. Auch in anderen, zum Beispiel dem Hirten des Hermas, wird dieser Begriff als Auswählen benutzt. Tatsache bleibt, die Erwählung hier in unserem Text ist zur Errettung. Ja, er hat euch, dass Gott euch als Erstlingsfrüchte zur Errettung erwählt hat, heißt es hier. Das ist das Fundament, die Grundlage der Standhaftigkeit. Die Tatsache, dass wir von Gott erwählt wurden. Gott hat sich für uns entschieden, nicht wir für ihn. Diese Erwählung geschah zur Errettung. Und dann auch noch in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wenn ihr weiterlest. Und Heiligung ist der Prozess der Absonderung von der Sünde bis hin zur persönlichen Gerechtigkeit. Und Glauben an die Wahrheit ist Vertrauen auf das, was uns von Gott verkündigt wurde. Wir glauben das, wir vertrauen darauf. Und die Wahrheit. Und ihr seht schon diese festen Begriffe hier. Das ist nicht einfach irgendwie so ein vages, unsicheres Ding. Das ist eine Erwählung. Gott hat euch wie eine Erstlingsfrucht gepflückt, um euch zu retten. Und dann stellt er euch auf den Boden der Wahrheit, damit ihr auf diese Wahrheit vertraut. Das ist alles und alles Absolute. Das ist kein Wischiwaschi hier, ja. Das ist alles unsicher und man kann es nicht wissen und bla, bla, bla. Das stimmt gar nicht. Das wisst ihr alles. Es ist aufgrund der Wahrheit. Ihr wisst das alles. Und Paulus geht davon aus. Im ersten Thessalonischen Brief wiederholt er das ständig. Ihr wisst das. Ihr wisst das nicht. Ihr habt eine Ahnung. Ihr vermutet es. Nein. Ihr wisst es. Das ist ein festes Wissen. Heiligung ist die Absonderung von Sünde. Glauben an die Wahrheit ist Vertrauen auf das Wort Gottes. Und dann schreibt Paulus weiter in Vers 14, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Nun wird die Berufung angesprochen und das ist der sogenannte wirksame Ruf hier in Paulusbriefen. Das ist nicht die Berufung im Sinne von einem allgemeinen Ruf in den Evangelien, wo es heißt, viele sind berufen, aber nur einige auserwählt, sondern diese Berufung ist der wirksame Ruf. Also müsst ihr euch vorstellen, Gott hat sich entschieden, vor Grundlegung dieser Welt eine gewisse Menschenmenge von Sündern zu erretten. Und da hat er sie erwählt, ausgewählt. Und dann irgendeinmal im Laufe der Zeit kommt die Berufung. Jetzt wirst du berufen. Das ist der Moment, wo du dich bekehrst. Und dann wirst du verherrlicht in der Zukunft. Und das ist genau diese Vogelperspektive, die er uns hier gibt. Erwählt zur Errettung. Heiligung des Geistes, also eben, dass sich was verändert in deinem Leben, durch den Glauben an die Wahrheit und dann durch die Berufung und dann letztlich hin zur Herrlichkeit in Jesus Christus, die Ewigkeit im Himmel. Das ist die Vogelperspektive über den Prozess, wie Gott Menschen rettet. Also zuerst wurden wir erwählt. Das heißt, Gott entschied sich, uns aus all den Millionen von Sündern heraus zu pflücken wie kostbare Früchte. Und die Sphäre, in der das geschehen ist, ist die Heiligung, sprich die Absonderung durch den Geist und durch den Glauben. Das bedeutet Vertrauen und das an die Wahrheit, das ist das Evangelium, die gute Botschaft. Von der Tatsache, dass wenn ich meine Sünden bekenne und für meine Erlösung vor dem zukünftigen Gericht allein auf Jesus Christus vertraue, dass er bezahlt hat, dass er alles für mich getan hat, dann werde ich gerettet werden. Das ist die Verheißung, das ist die gute Nachricht. Und wenn ich diese Botschaft höre und positiv darauf reagiere, in dem Moment werde ich wirksam gerufen. Ja, so was Ähnliches sehen wir auch, dass Paulus das beschreibt in Römer 8,30, wo es heißt, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und das ist dann die Zukunft. Es geht also von der Vergangenheit bis in die Zukunft. Das ist ein gesamtes Werk, das Erlösungswerk. Und die Herrlichkeit ist das Ziel dieses gesamten Erlösungswerkes. Gott hat uns erwählt, damit wir mit ihm in Herrlichkeit Gemeinschaft haben. Damit wir wörtlich zur Erlangung der Herrlichkeit kommen, zum Besitz des Heils, sagt er auch in 1. Thessalonicher 5,9. Ihr müsst euch ja vorstellen, alle Menschen dieser Welt fliehen in eine einzige Richtung. Ja, wir sind alle, haben erben alle diese Sündennatur von Adam, alle, die von Adam abstammen. Wir erben alle diese Neigung zum Sündigen in uns drin. Unser Herz ist böse und verdorben. So beschreibt es die Bibel. Ich weiß, die heutige Gesellschaft glaubt etwas anderes, aber ich habe gesagt, das, was ich hier sage, wird anstößig sein. Okay, also das ist es. Unser Herz ist komplett verdorben. Unser Wille ist verdorben, unsere Gefühle sind verdorben. Alles, was wir tun, wenn wir auf die Welt kommen, mein kleines Kind, die kleine süße Jael Sarah, ist eine geistliche Totgeburt. Sie ist geistlich getrennt von Gott und sie ist eine Sünderin. Und das werdet ihr sehr schnell merken, sobald sie ein bisschen älter wird, wird sie anfangen zu widersprechen, sie wird lügen, sie wird alle möglichen Dinge tun, die muss ich ihr nicht beibringen, die tut sie von Natur aus. Und so ist jeder Mensch von Natur aus ein Sünder und rennt in eine Richtung, nämlich in Richtung Hölle. Und da will er auch hin, er will von Gott weg, er will dahin, er weiß genau, ich will von Gott weg, ich will meinen Sünden nachlaufen, er liebt die Sünde. So ist der Mensch. Und jetzt kommt Gottes Gnade mit einem Lasso. So, zack, holt er sich einen raus, zack, den nächsten, das ist Erwählung. Ja, das ist Erwählung. Weil diese Menschen wollen nicht, sie müssen gezogen werden. Und dann bewegt er ihren Willen und dann bekehren sie sich und dann tun sie Buße. Er gibt ihnen ein neues Herz, heißt es in der Bibel. Eine neue Gesinnung durch den Heiligen Geist. Er gibt uns den Heiligen Geist, sodass sie glauben können und Buße tun können. Aber sie müssen erst diese Fähigkeit bekommen. Wir erinnern uns auch an den Durchbruch von Martin Luther, als er verstand, dass die Gerechtigkeit Gottes zugeschrieben wird, dass es nicht etwas ist, was er selber erarbeiten muss. Dieses Verständnis des Evangeliums, der guten Nachricht, legte die Grundlage für die Standhaftigkeit in. Meine lieben Geschwister, wenn ihr das nicht versteht, wenn ihr nicht versteht, auf welchem Grund ihr steht, dass die Erwählung, die Errettung, wie sicher das Heil ist, dann wird es für euch sehr, sehr schwer werden, standhaft zu sein. Wenn euch der Tod angedroht wird oder andere Dinge. Es wird sehr schwer werden. Ihr müsst auf dieser Grundlage stehen. Ihr müsst euch das bewusst sein. Das gilt auch für uns. Die Frage ist auch, bist du errettet? Es gibt heute viele Kirchengänger oder Gemeindegänger. Es gibt viele Leute, die kommen hier am Sonntagmorgen hin. Aber die Frage ist, bist du errettet? Weil nur weil du hierher kommst, heißt es noch lange nicht, dass du gerettet bist. Nur weil du jeden Sonntag zur Kirche gehst oder deine Bibel regelmäßig liest. Nein. Das bedeutet, errettet zu sein, glaubst du, vertraust du allein auf Jesus Christus für deine Gerechtigkeit? Oder versuchst du doch irgendwie noch ein paar Werke hinzuzufügen? Folgst du dem Herrn Jesus nach, indem du ihn liebst und ihm gehorchst? Liebst du die Geschwister? Liebst du Gottes Wort? Betest du zu ihm? Nicht weil du musst, sondern weil du willst. Das ist ein großer Unterschied. Das ist keine Pflichterfüllung. Und weil du ein neuer Mensch bist, wenn du dieser neue Mensch, wenn du diese Wiedergeburt erlebt hast, wenn du erwählt bist, ein Gotteskind bist, den Heiligen Geist in dir hast, dann wirst du diese Dinge nicht nur tun, sondern du wirst sie wollen. Aber das ist auch gleichzeitig die Grundlage der christlichen Standfestigkeit. Es ist die Errettung. Man muss Christ sein, damit man als Christ standhaft sein kann. Das hört sich vielleicht ein bisschen doof an, ich weiß, aber das ist logisch. Das ist logisch. Wenn ihr nicht wahre Gläubige seid, sondern nur leere Bekenner, die sich zwar zum Christentum bekennen, dann werdet ihr bei der kleinsten Schwierigkeit relativ schnell was? Abfallen. Weg. Ja, das habe ich mir aber nicht so vorgestellt. Ihr werdet vielleicht sagen, oh, ich dachte, als Christ würde es mir besser gehen. Und nun leide ich, weil das wird heutzutage manchmal so verkauft. Ja, Jesus ist dein Freund und er will dich heilen und er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Stellt euch mal so jemanden vor, der kommt jetzt in diesem Glauben in die Gemeinde. Jesus ist mein Freund und er wird mich reich und gesund machen. Plötzlich leidet dieser Mensch und sagt, was soll das? So habe ich mir das nicht vorgestellt. Das stand nicht im Vertrag. Das war nicht im Kleingedruckten. Und jetzt muss ich auch noch Buße tun für diese und jene Sünde. Das ist doch überhaupt keine Sünde. Jetzt darf ich mich mit dieser Frau nicht mehr treffen. Jetzt muss ich dies und jenes machen. Nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und bumm, schon ist er weg. Und es gab auch Leute hier, haben schon Leute erlebt, die hierher gekommen sind mit solchen Vorstellungen, wo sie gemerkt haben, dass wir kommen und sagen, hey, Moment mal, diese Beziehung, das geht nicht. Das kannst du nicht wirklich. Du lebst in einer wilden Ehe oder sonst irgendwas. Oh, das ist, ihr seid hart, ihr seid lieblos. Nee, sind wir nicht. Wir lieben dich und wir lieben aber auch die Wahrheit. Und wenn wir dich lieben, dann müssen wir dich vor die Tatsachen stellen. Wir können nicht einfach sagen, ja, es ist alles okay, wir lassen dich weiter in die Hölle laufen. Das können wir nicht tun. Wir müssen dich warnen. Wir müssen dich warnen. Das wäre sonst keine Liebe. Das wäre lieblos. Oder ihr werdet vielleicht sagen, Gott gönnt mir gar keinen Spaß. Nun lasse ich das halt eben mit dem Christ sein. Nun, Gott hat uns nie Spaß versprochen, er hat uns nie gesagt, dass das Leben einfach wird, das müssen wir uns bewusst sein. Wir müssen wahrhaft wiedergeboren sein, sonst können wir nicht standhaft sein im Glauben. Sonst können wir auch nicht uns auf diese Dinge stützen, die Paulus hier den Thessalonischen geradeweg sagt. Ihr seid Erwählte, ihr seid Errettete, ihr seid bestimmt für die Herrlichkeit. Gott heiligt euch, ihr seid wie Erstlingsfrüchte, ihr seid kostbar in seinen Augen. Wenn wir uns das bewusst sind, dann ist das die Grundlage für die christliche Standhaftigkeit. Also die Grundlage. Jetzt lasst uns zum nächsten Punkt gehen. Das ist das Gebot. Das ist das Gebot. Wir haben jetzt von der Grundlage gesprochen. Was brauchen wir? Jetzt, wie geht das überhaupt? Nun, Vers 15. Lasst uns Vers 15 anschauen. Hier heißt es, so steht nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Das Wort steht fest oder auch das Wort oder das Verb haltet fest sind beides sogenannte Präsensimperative. Das heißt, die sagen, macht das beständig, kontinuierlich sollt ihr festhalten, kontinuierlich sollt ihr feststehen. Steht fest, diese Idee hier ist ein militärischer Begriff. Es bedeutet, dass man nicht zurückschreckt, wenn ein Angriff kommt von einer Feindesmacht. In diesem Zusammenhang hier geht es natürlich darum, dass man vor allem in seiner Überzeugung feststeht, also kein wankelmütiger Mensch ist, das ist Steko. Kein wankelmütiger Mensch, nicht jemand, der einmal das und am nächsten Tag wieder etwas anderes glaubt, was gerade so im Trend ist, was gerade so in ist, das glaube ich halt. Und nicht so, das ist wankelmütig, das ist hin und her getrieben von jedem Wind einer Lehre. Wir wollen feststehen und bereitstehen. Und das Zweite, was ihr hier seht, ist, haltet fest, krateo. In diesem Zusammenhang einen gekonnten Griff an etwas haben. Eigentlich ein Meister sein über etwas. Ein sehr interessanter Begriff. Halte fest an einem Ganzen, was du besitzt. Das ist die Idee. Sei ein Meister. Beherrsche dein Handwerk. Diejenigen, die Meister sind oder die eine bestimmte Ausbildung gemacht haben, die wissen, was es bedeutet, ein Meister zu sein von etwas. Es ist nicht nur, dass ihr eine Ahnung habt von, was weiß ich, vom Schreinern oder vom Metallbau, sondern ihr seid Meister, ihr seid absolute Fachleute da drin. Okay? Das ist die Idee. Sei ein Meister, beherrsche dein Handwerk, verstehe es, begreife es, so dass du es weitergeben kannst. Kratos oder Krateo ist diese Idee. Daher kommt übrigens auch der Ausdruck Demokratie. Demos sind die gewöhnlichen Leute und Kratos ist festhalten oder kontrollieren. Also die gewöhnlichen Leute kontrollieren. So setzt sich dieses Wort zusammen. Also wir kontrollieren, wir beherrschen eine bestimmte Materie. Was ist das hier in unserem Text? Was sollen sie festhalten? Worüber sollen sie Meister sein? Nun, wir lesen hier ganz einfach, haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid. Ja, die Überlieferungen. Paradosis, man könnte auch sagen Traditionen. Nun müssen wir natürlich aufpassen. Ja, dass uns hier nicht unser eigener kultureller Ballast in den Weg kommt. Wenn Paulus hier von Traditionen spricht, von Überlieferungen, dann meint er nicht Kirchentraditionen oder Überlieferungen von Ältesten, zum Beispiel von den Pharisäern, sondern dieses griechische Wort Paradosis bedeutet einfach der Inhalt einer Lehre, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Das ist einfach ein bestimmter Lehrkörper, eine bestimmte Anzahl von Wahrheiten, die überliefert werden, die weitergegeben werden. Weil das war ja Paulus' Aufgabe. Und zwar tut er das durch Brief oder durch Wort, wie ihr es sehen könnt hier. Durch die direkte Verkündigung oder auch durch einen Brief, durch den Brief, den er hier schreibt. Und das macht er auch im Rest des Verses deutlich. Er sagt, die ihr gelehrt worden seid. Auch hier wieder die Idee des Verbs. Ihr habt es empfangen, das ist passiv. Ihr seid Nutznießer davon gewesen. Im ersten Brief spricht er da eine ähnliche Sprache. Im 1. Thessalonicher 5 sagt er, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, ihr seid bereits unterrichtet. In Vers 5 im selben Kapitel im 2. Thessalonicher sagt er, denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war. Auch hier wieder, ich habe euch dies alles schon gelehrt. Ihr wisst das schon, ihr kennt das schon. Die Briefe sind ja mehr Korrektur und nicht neue Grundlage. Und deshalb haben die Thessalonicher diese Lehren empfangen, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns, von den Aposteln, sagt Paulus. Das Wort ist natürlich die Verkündigung und der Brief ist der erste Brief, den er geschrieben hat. Sie sollten diese Dinge festhalten und nicht an die schwärmerischen Offenbarungen von selbsternannten Propheten und fremden Briefen glauben. Wenn ihr zurückblättert in Kapitel 2, seht ihr im Vers 2, dass er sie gewarnt hat. Er sagt, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, wodurch? Wäre durch Geist, noch durch Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief. Und dann kommt diese Irrlehre, als wäre der Tag des Herrn da. Aber er sagt, hört nicht auf diese Schwärmer, auf die Leute, die irgendwelche Vorstellungen oder Offenbarungen haben oder irgendwelche Briefe, die angeblich von uns sind. Damit haben wir nichts zu tun, sagt Paulus. Sondern hört auf das, was ihr von uns, von den Aposteln gehört habt und was wir euch überliefert haben. Das ist der Punkt, den er hier macht. Wiederum, denkt an Martin Luther. Um ihn einfach so ein bisschen als die Illustration hier zu haben. Was machte ihn zu diesem wirkungsvollen Reformatoren? Nun, es war sicherlich seine feste Überzeugung, aber dies wurde durch ein meisterhaftes Verständnis der Lehre der Bibel hervorgerufen. Martin Luther war ein Meister der Theologie. Er war deshalb fest in seinen Überzeugungen und konnte standhaft sein. Warum? Er verstand sein Handwerk. Er glaubte an die Inspiration, die Unfehlbarkeit, die Autorität und die Klarheit der Schrift. Ich sag's nochmal. Die Inspiration, die Unfehlbarkeit, die Autorität und die Klarheit der Schrift. Er glaubte daran. Er war fest überzeugt davon. Und deshalb war er ein überzeugter, kühner Verkündiger der Heiligen Schrift. Deshalb hat er die Bibel gepredigt und nicht irgendwas anderes. Und er glaubte auch, dass die Bibel die Wirkung hat, die sie hat und verspricht, um eine neue Reformation oder Menschen zu bekehren und dann letztlich die Reformation herbeizuführen. Er hat es ja gar nicht geplant. Martin Luther hat die Reformation nicht geplant. Aber er hat gesagt, ich habe es nicht getan, das Wort hat es getan, das Wort war's. Gottes Wort hat gewirkt und hat Menschen zu sich gezogen und gerufen. Und die Frage hier für uns ist, wie standhaft bist du, wie standhaft bin ich in meinen oder deinen Überzeugungen? Ja, darum geht es hier. Meisterst du die Schrift? Hast du einen festen Griff an der Heiligen Schrift? Kennst du deine Bibel, um's deutsch zu sagen? Liest du sie, studierst du sie fleißig, hältst du daran fest, auch wenn heute viele sagen, das ist doch altmodisch, das ist doch nicht im Trend, das ist doch nicht cool. Lass mich euch etwas verraten. An der Bibel als absolute Wahrheit festzuhalten, wird nie im Trend sein in dieser Welt. Ja? Nie. Nie. Wir werden nie im Trend sein. Also ihr werdet das nie tun, wenn ihr nach dem Trend geht. Es war nie, es ist nicht und es wird nie im Trend sein. Es wird nie cool sein. Es wird nie progressiv sein und fortschrittlich an der Bibel festzuhalten. Die Bibel zu predigen. Die Bibel auszulegen. Und das auch noch eine ganze Stunde. Und ihr sitzt immer noch hier und seid immer noch nicht gelangweilt. Ich hoffe es zumindest. Warum ist das so? Weil der Trend dieser Welt vergeht. Das ist die Lust der Augen, was Johannes im 1. Johannes 2 beschreibt. Es ist diese betrügerischen Dinge in der Welt, die vergehen, aber das Wort bleibt. So, die Aufforderung ist hier, schämt euch nicht, seid nicht schüchtern, steht fest in euren Überzeugungen, auch wenn sie belächelt werden. Das ist völlig egal. Haltet fest an dem Wort Gottes, an der Lehre, die ein für alle Mal überliefert wurde. In Judas 3 sehen wir das. Luther sagte, dass das Christentum, und hier das ist ganz interessant, Luther sagte, dass das Christentum eine Religion der Behauptungen ist. Eine Religion der Behauptungen. Wie meint er das? Nun, es werden einfach Behauptungen aufgestellt, ohne dass man die erstmal beweisen muss. Das ist so im Christentum. Ja, wir sagen zum Beispiel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist einfach so. Warum glaubst du das? Weil die Bibel das sagt. Warum glaubst du, dass die Bibel wahr ist? Weil die Bibel wahr ist. Das hört sich sehr dumm an und wie ein Zirkelschluss, aber letztlich machen das zum Beispiel die Leute, die an die Evolution glauben, genau gleich. Die bauen sich auch ihre eigene Vermutung zusammen und sagen dann, das ist jetzt die Wahrheit, obwohl sie das absolut nicht beweisen können. Niemand kann beweisen, was am Anfang geschah. Weißt du warum? Weil niemand dabei war. Das ist ganz einfach. Hat niemand von uns gesehen. Also ihr müsst auf irgendwelche Zweitquellen zurückgreifen. Entweder ist es das Wort Gottes oder irgendeine andere Quelle, eure eigene Theorie. Zum Beispiel, dass wir von den Affen oder von irgendwelchen Bakterien abstammen. Das haben wir ja ausführlich behandelt. Darauf brauche ich nicht mehr einzugehen. Dieter hat uns da schon ziemlich viel gesagt. Aber Luther sagte, hört euch das an, Zitat, mit Behauptungen meine ich vor allem standhaft und zuverlässig für eine Position einzutreten, sie zu verteidigen und unbesiegt in ihr zu verharren. Also, ihr müsst sehr, sehr stur sein, wenn es um eure Überzeugung über die Bibel geht. Ja, müssen wir. Und wenn euch jemand sagt, du bist engstirnig, sage ich, danke für das Kompliment. Ich bin sehr engstirnig, wenn es darum geht. Weil das Wort Gottes ist die Wahrheit und nichts anderes als die Wahrheit. Das ist so, das gebe ich ganz offen zu. Und da gibt es für mich keinen Raum für Verhandlungen. Null. 0,0 Verhandlungsspielraum. Und deshalb finde ich die heutige theologische Gelehrsamkeit auch so schrecklich. So. Wenn man sich das anhört und wenn man sich reinliest in bestimmte Kreise, wo eben sogenannte gelehrte Theologen miteinander diskutieren, da darf man alles tun, aber man darf keinen festen Standpunkt mehr einnehmen. Man muss immer überall ein bisschen abfedern und sagen, naja, eben, wir können ja das letztlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, aber die und die und die Sachen, Indizien, die gibt's dafür und die gibt's dagegen. Und es gibt ja für jede Ansicht, auch für die Inspiration und die Unfehlbarkeit, gibt's ja verschiedene Auslegungsmöglichkeiten und Verständnisse und bla, 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 bla. Und ich sage, nein, es gibt nur eine Möglichkeit, das zu verstehen. Es ist absolute Wahrheit. Ich finde das nicht schwierig. Ich finde das wirklich nicht schwierig und die Bibel macht es deutlich, dass sie sich selbst so versteht als Gottes Wort. Der Herr spricht, heißt es an so vielen Orten in der Bibel. Und dann kriegen wir auch die ganzen Bestätigungen, alle Schrift ist von Gott eingegeben und so weiter. Wie viel Aussagen brauchen wir denn noch, um zu verstehen, dass Gott in seinem Wort sagt, diese Bibel ist ohne Fehler. Da brauchen wir keine Gelehrsamkeit, um das zu verstehen. Das verstehen wir auch so. Ja, ist nicht so schwierig. Theologie ist sowieso eigentlich einfach. Die Menschen machen sie kompliziert. Die Menschen mit ihrer ganzen Philosophie und ihrem Hin und Her. Es gibt theologische Werke, die füllen 12 Bände von Theologie. Und Johannes in seinem ersten Johannesbrief braucht gerade mal 5 Seiten, um das zusammenzufassen, was die Leute da diskutieren. Und das ist, Theologie ist die Wahrheit über Gott und die wird uns in seinem Wort gegeben. Und die ist nicht so schwer zu verstehen. Es ist nicht so schwer. Es ist nur schwer zu schlucken. Ja, es ist schwer zu schlucken für uns, weil uns das herausfordert, weil uns das konfrontiert mit unserer eigenen Sündhaftigkeit und das mögen wir nicht. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass es nicht schwer zu verstehen ist. Nicht schwer zu verstehen. Ihr müsst umkehren, ihr müsst aufhören, Böses zu tun und anfangen, Gutes zu tun. Ist das so schwer? Zu verstehen? Nee. Zu tun? Oh ja. Oh ja. Zu tun? Ja sicher. Ist das nicht so einfach. Aber genau das, genau in dieser Art und Weise, wie wir von Gelehrten, von heutigen toleranten Leuten bezeichnet werden und altmodisch sind, genauso hat Jesus oder Paulus und Petrus gepredigt. In Apostelgeschichte 4,12 heißt es, und es ist in was? In keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. So, in welchem anderen Namen gibt es das Heil? In keinem, sondern nur in Jesus Christus. Ist das engstirnig? Nein, es ist wahr. Es ist wahr. Wann immer wir das Evangelium verkündigen, predigen, die Bibel lehren, so tun wir das mit Autorität. Wir behaupten. Ja, es ist eine Religion der Behauptungen. Wir stellen Behauptungen auf und wir diskutieren nicht darüber. Wir verkündigen diese Dinge. Ich stelle die euch hin und sage, hier, das ist das, was Gottes Wort sagt und jetzt bist du, Mensch, verantwortlich, was du damit auch immer tust. Ich bin nicht bereit, hier einen Dialog zu führen, eine Verhandlung zu führen. Das ist nicht verhandelbar. Mein Auftrag ist es, ein Botschafter zu sein, die diese Botschaft so klar und so deutlich wie möglich zu geben und alles andere ist dem Geist Gottes und dir überlassen. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben das heute Morgen in der Bibelstunde gehabt. Die Aufgabe der Gemeinde ist es, gesunde Lehre zu verkündigen. Engstirnig? Nein. Wahr. So tun wir das mit Autorität. Wir stellen Tatsachen hin und machen keine Vorschläge. Wir geben keine Optionen. In der Bibel finden wir nicht die 10 Optionen, sondern die 10 Gebote. Ja, das sind Gebote zum Beispiel. Es ist kein Monolog. Es ist kein Dialog, sondern es ist ein Monolog, es ist eine Verkündigung. Ich gebe dir das einfach, stell dir das hin. Hier, das ist das, was die Bibel sagt. Es ist nicht verhandelbar, es ist nicht veränderbar und es ist nicht anpassbar. Nochmal, es ist nicht verhandelbar, es ist nicht veränderbar und es ist nicht anpassbar. Es bleibt immer das Gleiche, es ist einfach, direkt und klar, das Evangelium. Das ist also das Gebot. Das Gebot der christlichen Standhaftigkeit beinhaltet das Festhalten und das Meistern der Überlieferungen, die uns gegeben wurden von den Aposteln, letztlich von Gott, dem Heiligen Geist, in der Schrift. Wir halten daran fest, wir verkündigen es mit Autorität und wir bleiben somit standhaft. Wir rücken nicht weg von dieser Position. Das ist das Gebot. Wir haben die Grundlage gehabt. Die Grundlage ist, ihr müsst errettet sein. Das ist einfach zu sagen. Das Gebot ist, tut es, haltet daran fest in der Überzeugung, also das Wie. Wie machen wir das nun? Wir müssen in den Überzeugungen vor allem fest sein, weil wovon ihr überzeugt seid, das werdet ihr auch leben, wenn ihr wirklich überzeugt seid. Das ist immer die Frage. Bin ich wirklich überzeugt von dem, was ich zu glauben sage und behaupte? Und das könnt ihr dann prüfen an dem, was ihr auslebt in eurem Leben. Wie ihr euch verhaltet unter den Menschen, in der Welt, wo immer ihr seid. Lebt ihr das aus? Glaubt ihr daran? Glaubt ihr ihn so weit daran, dass ihr das wirklich auch tut? Das ist das Gebot der Standhaftigkeit. Und nun kommt die Garantie der Standhaftigkeit. Verse 16 und 17. Hier heißt es, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade. Er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Und dieses Gebet des Paulus, hier ist es in Form eines Gebets, also eines Wunsches ausgedrückt, bringt letztlich zum Ausdruck, wer dafür sorgt, dass wir standhaft bleiben. Es ist niemand anderes als natürlich Gott selbst. Und genau das wird hier betont. Das heißt, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat. Die beiden Ausdrücke hier, Jesus Christus und unser Gott und Vater, sind so miteinander verbunden, dass man sehen kann im Griechischen, es ist dieselbe Person. Also das ist ein Singular, es ist eine Person, Jesus Christus und der Vater. Das ist nicht eine Person, es ist ein Gott. Entschuldigung, nicht, dass ihr mir da jetzt dann die Steine bringt am Ende. Es sind drei Personen, aber ein Gott, es ist derselbe Gott. So wollte ich das sagen. Und das bezieht sich hier, das Geliebtsein bezieht sich hier auf die Errettung. Wiederum betrachtet es die Handlung als abgeschlossen und man sieht Auswirkungen in der Gegenwart. Bezieht sich also auch wiederum auf die Errettung, die ihnen zuteil wurde. Einmal mehr auf die Tatsache, wer sie in Christus sind, also ihre neue Identität, die sie haben. Und dadurch hat Gott ihnen einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben. Und das wie? Durch Gnade, heißt es hier. Dies ist einmal eine Erinnerung mehr an ihre Position und ihre Stellung in Christus. Es sind zwei wunderbare Ausdrücke, um die Konsequenzen der Errettung durch den Glauben an das Evangelium zu beschreiben. Also was geschieht, wenn ihr wirklich gläubig seid? Nun, das eine ist der ewige Trost. Wir bekommen einen ewigen Trost, einen Trost, der über diese Zeit, über diese Lebensspanne hinausgeht. Und dann auch noch dadurch erfahren wir eine Stärkung und eine Ermutigung im Hier und Jetzt. Wir werden getröstet, wenn wir darüber nachdenken, was uns durch Gnade gegeben wurde und was uns in der Zukunft erwartet. Das haben wir schon im Kapitel 2 auch gesehen. Wenn es um die Zukunft geht, sollen wir nicht frustriert oder negativ sein, sondern wir sollen positiv auf die Zukunft schauen. Die Erlösung und die Rettung gehört uns. Und dasselbe gilt dann auch für die gute Hoffnung. Sie ist der Blick nach vorne. In eine neue Welt, ohne Sünde, ohne Tod, ohne Ungerechtigkeit. Einige Gelehrte denken, dass der Ausdruck gute Hoffnung in der damaligen griechischen Kultur sogar gängig war, um das Leben nach dem Tod zu beschreiben. Also wir haben eine gute Hoffnung, aber eher im Sinne von einer Unsicherheit. Ja, ich habe halt einfach so eine Hoffnung. Angeblich bei Platos oder Xenophons Werken, das sind Philosophen. Die Thessalonicher haben aber nun eine bessere, eine feste, eine gute Hoffnung. Die Hoffnung in christlichen Gedankengut ist keine vage Sache, so wie im Sinne von, ich hoffe, das Wetter wird morgen schön oder irgend sowas, sondern die Hoffnung ist eine feste Gewissheit. Das ist die gute Hoffnung, die wir haben als Christen. Die begründet sich auf Tatsachen, nicht nur auf irgendwelche Spekulationen oder Vermutungen. Die Thessalonicher kannten diese Tatsachen. Sie waren bereits darüber gelehrt worden. Sie hingen nicht mehr den Spekulationen der Philosophen an ihrer Zeit. Sie wurden bereits eingehend darüber unterrichtet, über das kommende Gericht und die kommende Erlösung. Das haben wir sehr ausführlich jetzt angeschaut in den letzten Monaten, durch was wir durch den ersten und zweiten Thessalonicher jetzt gegangen sind. Und schließlich betet Paulus, dass Gott, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Tröste Herzen, das Herz ist der gesamte innere Mensch. Also der Wille, die Gefühle, all diese Dinge, die uns der innere Mensch ausmachen, diese möge von ihnen getröstet, aber auch, oder besser, ermutigt werden und auch gestärkt. Sterizo, das ist die Idee von stabilisieren, also stabil machen. Eben auch wieder diese Idee, nicht wankelmütig zu sein. Diese beiden Verben, das eine spricht mehr die Motive an, das andere die bestehende Stabilität, auch wiederum das Festfixiertsein, das Feststehen, gestärkt, befestigt, unverrückbar. Und in was? Nun, in guten Worten und guten Werken, heißt es am Schluss hier in unserem Text. Tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Und das ist die Essenz des christlichen Lebens. Wir sollen gute Worte reden und gute Werke tun. Das ist beides. Beides gehört dazu. Wir sollen die Botschaft des Evangeliums verkündigen und dabei das Ganze mit einem veränderten Leben unterstreichen. Das eine geht ohne das andere nicht, habe ich heute Morgen schon in der Bibelstunde gesagt. Es gibt diese beiden Extreme, die einen sagen, ja, ich muss das Evangelium verkündigen, aber wenn nötig, brauche ich Worte dazu. Das ist Unsinn. Wir müssen Worte benutzen, um das Evangelium klar zu machen. Wir haben gerade gesehen, woran müssen wir festhalten? An einer Überlieferung, an Traditionen, die wir verstehen, eine Lehre, die wir verstehen. Daran sollen wir festhalten, in dieser Überzeugung festbleiben. Das heißt, jemand muss uns das erklären. Er muss uns das mit Worten sagen oder schreiben, je nachdem. Ja, es wurde auch geschrieben. Also ihr müsst Worte benutzen, aber wenn ihr nur Worte macht und keine Werke habt, dann ist das Ganze sehr unglaubwürdig. Ja, wenn ihr sagt, ich bin Christ und ich glaube an die Erlösung von der Sünde und der Herr ist mein Retter, aber ich lebe noch voll in Sünde, dann sage ich, ja, wovon hat dich denn dein Retter errettet? Das ist auch Unsinn, das geht auch nicht. Also es ist beides, gute Worte und gute Werke, gehört beides zum christlichen Leben dazu. Und darin sollen sie nicht müde werden, Gutes zu tun und das Wort zu reden in Liebe. Bei all dem Widerstand, den sie erleben mussten. Letztlich ist das der springende Punkt. Das Evangelium der Gnade ist nicht nur die Grundlage, also ihr müsst nicht nur errettet sein, damit ihr standhaft sein könnt, sondern es ist gleichzeitig die Garantie. Es ist eigentlich dasselbe, die Grundlage und die Garantie ist dasselbe. Es ist das Werk, das Jesus getan hat für uns. Wir stehen fest darin. Hier heißt es, er selbst wird hier von allem anderen betont. Dieses Wort er selbst findet ihr hier immer wieder, das wird betont. Er selbst hat uns erwählt, ganz am Anfang, den ersten Versen. Gott hat uns erwählt. Er hat uns gerettet. Er hat uns den ewigen Trost gegeben. Er hat uns die gute Hoffnung gegeben. Er wird uns auch weiterhin stärken und befestigen. Das Ausharren der Gläubigen. Gott stellt sicher, dass wir standhaft bleiben, wenn wir wahre Kinder Gottes sind. Durch souveräne Erwählung, durch Berufung, durch Errettung, so wie dass er uns bewahrt, damit wir ausharren bis zum Ende, damit wir sicher am Ziel ankommen. Das ist die Garantie. Und wir lesen das auch an anderen Stellen in der Schrift. Das stimmt auch mit anderen überein. Judas 24 heißt es, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Oder wie wir schon gelesen haben, in Römer 8,30, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er berufen, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und hier haben wir sogar eine Art prophetischen Perfekt, das heißt, er spricht in der Vergangenheit von etwas, was in der Zukunft stattfindet. Ihr seid schon verherrlicht. Es ist so gut wie sicher, dass ihr dahin kommt, wenn alles andere stimmt. Martin Luther sagte einmal, wir sollten nicht die harten Zeiten fürchten, sondern die Zeiten des Wohlstandes und die guten Tage. Denn diese fügen uns mehr Schaden zu als Angst und Verfolgung. Wie wahr ist doch das? Manchmal geht es uns schlecht, weil es uns so gut geht. Uns geht es schlecht, weil es uns so gut geht. Weil geistlich gesehen, meine ich, geht es uns schlecht. Weil wir verstehen die Notwendigkeit nicht, bei Gott um Hilfe zu schreien, Gott anzuflehen, wirklich unsere Zuflucht in ihn zu suchen, weil wir keine Bedrängnis erleben äußerlich. Wir denken, es ist alles in Ordnung, mein Leben ist im Griff, ich habe eine Arbeitsstelle oder ich kriege halt meinetwegen Geld vom Staat oder wie auch immer, für mich ist gesorgt, ich brauche mich nicht zum Sorgen, was ich morgen essen werde, ich werde nicht verfolgt, ich werde nicht geschlagen. Aber dadurch werden wir manchmal sehr, sehr gleichgültig. Und deshalb müssen wir uns diese Worte auch zu Herzen nehmen, die Luther gesagt hat, der ja sehr viel Widerstand erlebt hat und dadurch aber auch wahrscheinlich unheimlich geistlich gewachsen ist. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr leidet, dann werdet ihr Gottes Kraft und seine Fürsorge für euch erleben. Das sind die Momente, wo wir stark werden, noch stärker, so wie Luther auch erstarkte unter dem ganzen Druck, den er erlebte. Macht euch keine Sorgen, wenn wir standhaft sein müssen, wird der Herr uns beistehen. Das ist die Verheißung hier, die Garantie. Er stärkt uns. Er gibt uns die Kraft. Er wird dich durchtragen. Bleibt fest, redet, verkündigt das Richtige, tut gute Werke und überlasst den Rest dem Herrn. Das ist sein Wille. Das ist sein Versprechen an euch. Er will es tun, er kann es tun und er wird es tun. Er will es tun, er kann es tun und er wird es tun. Und wir haben die drei Gs der christlichen Standhaftigkeit jetzt gelernt. Paulus ermutigt uns, standhaft zu sein. Er gebietet uns durch, natürlich ist es nicht Paulus, sondern es ist Gottes Geist, der uns gebietet, standhaft zu sein durch Paulus, durch den Brief hier. Und die Grundlage ist unsere Errettung. Wir können nicht standhaft sein, wenn wir nicht wahrhaft gläubig sind. Das Gebot ist, halte am Wort Gottes fest. Das ist die Essenz der Standhaftigkeit. Es ist in erster Linie ein Festhalten einer Überzeugung. Denkt daran. Das ist die Standhaftigkeit. Wir lassen uns nicht von unserer Überzeugung wegbringen. Wir wollen Rückgrat haben. Wir wollen freimütig und autoritativ sprechen, wenn es um die Bibel geht, wenn es um das Evangelium geht. Nicht über andere Dinge, ja. Nicht, dass ihr da sonst jetzt irgendwelche Dinge behauptet. Aber wenn das die Bibel betrifft, dann sind wir sehr, sehr stur, wie ich schon sagte. Und das im positiven Sinne. Und die Garantie, der Herr selbst wird dich standhaft machen. Sorge dich nicht, habe keine Angst. Verkündige das Wort, sei standhaft und der Herr wird dich stärken. Durch schwere Zeiten, wenn du aufgrund deines Glaubens und deines klaren Zeugnisses angegriffen, ausgegrenzt oder vielleicht sogar getötet wirst. So wie wir das jetzt momentan erleben mit dieser Terrorgruppe ISIS, die massenhaft Christen abschlachtet. Und wir denken vielleicht manchmal, solche Dinge können uns nie erreichen. Aber ich glaube, da haben wir uns getäuscht. Weil solche Dinge können uns eines Tages erreichen. Und ich möchte einfach, dass wir unsere Gesinnung da haben, hier in der Wahrheit verankert, so dass wir an dem Tag, wenn es darauf ankommt, nicht, dass wir jetzt die Probleme suchen wollen, sondern an dem Tag, wo das auf uns zukommt, dass wir dann standhaft sein können und der Herr uns bewahrt. Amen.